B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mit Armin Himmelrath und mit einer großen Runde. Es geht auf Baku zu, Baku voraus, heißt auch unsere Redaktionskonferenz hier. Einerseits natürlich die Berichterstattung um das Ganze rundherum, die Situation der Menschenrechte dort im Land. Andererseits natürlich das musikalische Großereignis. Musikalisch? Fragezeichen. Bei Facebook wird schon heftig diskutiert auf unserer Seite, aber das gucken wir uns gleich noch an. Mit im Studio sind Caroline Küter, sie ist Volontärin hier bei uns im Moment, Rachel Gessert von der Online-Redaktion, Dominik Schottner kommt nachher noch irgendwann dazu, Matthias von Hellfeld ist da aus der Redaktion und Armin Himmelrath. Und wir warten auf einen Herrn, der auch schon mal für Deutschland beim Grand Prix die Finger mit im Spiel hatte, Jürgen Drews tatsächlich. Jürgen Drews, der König von Mahle.
Großartig.
Ja. Aber das Thema Schlager, das bewegt doch ganz offenbar, Rachel, oder?
Wir haben sehr viel und sehr schnelle Reaktionen bekommen.
Sagen wir alle nein.
Ja, aber die Tendenz ist ganz eindeutig. Der überwiegende Teil sagt nein und das in allen Varianten. Nein, nee, nie, niemals, nö, nein, nein, nein und nochmals nein.
Niemand also will was damit zu tun haben, aber das Ding ist natürlich trotzdem wahnsinnig erfolgreich, diese Schlagerbranche. Wie kommt das? Also vielleicht, weil man die Sachen dann doch, weil die so eingängig sind oder so?
Wir sind nicht die Mehrheit, oder?
Also du outest dich schon mal als Schlager.
Ich oute mich jetzt auch als Schlagerabstinent.
Ach so.
Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe nochmal drüber nachgedacht, weil vorhin haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich habe gesagt, nee, also Schlager gar nicht. Aber eigentlich bezieht sich das hauptsächlich auf die Schlager der Nachkriegszeit.
Die gar nicht.
Ja, die gar nicht. Dagegen die Schlager der Vorkriegszeit.
Wenn bei Capri die rote Sonne im Golfkrieg oder was?
Vom letzten Weltkrieg, also vom Zweiten Weltkrieg. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan der Comedian Harmonists.
Ja, das ist ja was.
Eine Gruppe aus den 20er bis in die 30er Jahre, die macht ganz großartige Musik. Auch das ist natürlich sozusagen nur Quatschmusik und nichts Ernsthaftes, aber es ist wunderbar gesungen und es ist witzig und es ist intelligent. Und viele Schlager auch noch irgendwie so, gerade noch so, vielleicht bis in die 50er Jahre haben sowas Dramatisches und sowas irgendwie, was man sich durchaus noch anhören kann. Aber danach erreicht es bei mir die Schmerzgrenze.
Bei dir auch, Matthias?
Aber hallo, volle Kanne.
Ach, nicht doch.
Aber ich muss zugestehen, wir haben vor 2 Jahren, als der Grand Prix drohte, ein paar Freunde zusammengetrommelt mit Kindern. Und haben gesagt, wir machen eine Revival-Fete. Und dann zeigen wir Eltern mal den Kids, wie wir früher richtig um die Häuser gezogen sind mit Käse, Igel und Bohle.
Und mit Igel.
Ja, genau. Und die Kids hatten wie beim Eishockey so Bewertungskarten gebastelt. Und nach jedem Song musste also jeder seine Bewertung hochhalten. Das wurde genau protokolliert.
Ja.
Und wer hat also am Schluss am nächsten dran war, der war also der Gewinner des Abends.
Der kriegte den Käse-Igel.
Genau, aber irgendwie haben die Kinder da gesessen und gesagt, was sind das für Honks, ja? Was sind das für Typen? Auf was für einer Mucke fahren die hier ab? Aber es war im Grunde genommen auch eher nur lustig gemeint. Aber wir fanden das dann auch schon ganz witzig. Und das als Letztes, als dann das Ergebnis kam und Lena hat da ja gewonnen in dem Jahr, war ich ein bisschen draußen in so einem Garten und dann hörte ich, wie überall geklatscht wurde. Und ich merkte also, überall gucken sie das und waren auch ganz begeistert, als dann diese vielen Punkte auf das Lied von Lena dann sich vereinigten. Insofern waren wir da nicht ganz alleine und das macht, glaube ich, auch den Reiz dann aus, dass man sich da so zusammenhockt und dass das irgendwie so ein Event ist. Die Musik ist ja eh völlig gaga.
Klar.
Es gibt ja Songs, die sind inhaltsleer, die gewinnen auch meistens. Und in diesem Fall weiß ich auch noch eine deutsche, insofern war das ein bisschen mehr noch hypig sozusagen, aber das ist ein Event, sonst nichts. Das hat nichts mit Schlager mehr zu tun.
Also zum Thema Gaga fällt mir nur ein, dass ich letztens einen mit der Mitfahrgelegenheit mitgenommen habe, der behauptet hat, er würde anspruchsvollen Schlager machen, einem Kölner Musiker. Und ich und meine Mitfahrerin mussten das noch sehr herzlich lachen und hat das vorgeführt, das war nicht wirklich anspruchsvoll. Und hat mich an die Schlager erinnert, die ich früher auf irgendwelchen Dorfpartys gehört habe oder bei Hochzeiten. Das sind die Erinnerungen, die ich habe. Gott, bloß nicht.
Ja, aber es ist ja tatsächlich, Schlager ist ja so ein Phänomen, ne? Also alle tun so, als finden sie es irgendwie ganz gruselig, aber irgendwie jeder kennt doch unheimlich viele. Es sind ja auch unheimlich viele eingängige Melodien tatsächlich dabei. Und letztlich, wahrscheinlich haben wir es doch alle schon mal betrunken auf dem Heimweg nachts um 3 gesungen, oder?
Ja, also ich habe zum Beispiel mal so eine Phase gehabt, ich habe als Studentin in einem Kino gearbeitet, so zum Platz
anweisen.
Platz anweisen, genau, so war's. Und damals gab es noch, da war so eine große Kasse und da saß eine ältere Dame, die saß da seit 30 Jahren und verkaufte die Karten und die hörte den ganzen Tag Schlagermusik. Und ich stand 5 Stunden in dem Einlass herum und musste zwangsläufig diese Schlager mithören. Und dann ertappte ich mich dabei, wie ich nach Hause ging und ein bisschen Frieden säuselte. Das war, ja.
Also ich würde das schon auch drastischer sagen. Also das waren für mich Brechmittel. Ja.
Echt?
Echte Brechmittel. Mhm. Ging gar nicht, wurde auch nicht gehört.
Aber trotzdem, selbst ist das doch irgendwie ein Event jetzt.
Ja, ja, also das ist ein Event, das meine ich ja. Ja, das,
guckt man sich die Sachen an, weil sie so schlecht sind oder obwohl?
Man kann sich
oder?
Lustig machen, man kann über, es hat vor ein paar Jahren eine Gruppe aus der Ukraine gegeben, die rannten immer im Kreis und einer schrie immer, sitzen! Und ich dachte, was, der rief tatsächlich sitzen. Das war der Text dieses Liedes. Und wir dachten alle, sag mal, was
vielleicht
ist
heißt
denn
das was auf Ukraine?
Nein, es war das deutsche Wort sitzen.
Okay. Also ich glaube, ja.
Und das kann nicht die Musik sein. Das ist einfach, das ist eine Geselligkeit sozusagen. Und vielleicht noch einen ganz kurzen Punkt. Ich würde gerne so eine Trennung machen zwischen den alten Schlagern und dem, was man heute vielleicht als deutsche Musik bezeichnen kann, wo man ja auch sagen könnte, dass es vielleicht Schlager sind, die aber doch qualitativ anders sind, finde ich jedenfalls.
Ja, sag mal Beispiele, was anders denkst du jetzt?
Silbermond, Clouseau ja. Oder sowas. Da würde ich sagen, das sind deutsche Lieder, so ein bisschen in der Single-Songwriter-Tradition vielleicht, die man aber auch vom Rhythmus her und von der Instrumentalisierung her und vom Beat her kann man schon sagen, dass das auch Schlager sind zum Teil. Das ist für mich ein bisschen was anderes.
Ja. Ja, aber das ist auch die Frage, was sind Schlager? Also die Songs, die teilweise beim Eurovision Song Contest gesungen werden, die könnten ja auch in den Charts laufen oder in den Rad. Also Lena ist ja auch da gelaufen und würde man jetzt als Pop, was ist der Unterschied? Frage ich mich
also
ja manchmal.
Also ich zitiere aus Wikipedia, als Schlager werden allgemein leicht eingängige, instrumental begleitete Gesangsstücke der Popularmusik mit oft deutschsprachigen, weniger anspruchsvollen, oftmals auch sentimentalen Texten bezeichnet.
Ja, packst du einen englischen Text drauf, versteht schon die Hälfte der Leute nicht mehr so richtig und hast einen richtigen Hit.
Und dann ist es Pop, oder wie?
Genau.
Dann ist es Pop, aber so Wenke Mürre und so ein Kram, der da in den 60er, 70er, 80ern lief, also mein Freddy steht im Fußballtor oder sowas und ich stehe dahinter und er davor und all dieser Käse, das lief im deutschen Fernsehen rauf und runter. Es wurden ganze Abendshows damit gefüllt und das ist für mich damals, ich zitiere das jetzt mal in Anführungsstrichen, das war das Brechmittel, das geht überhaupt gar nicht.
Aber es gab ja immer auch das andere. Wir hören uns einfach mal was an. Wir haben heute natürlich, weil Jürgen Drews gleich kommt, ich weise da nochmal drauf hin, ist ja ein Mann, der ist ja viel beschäftigt. Wir haben ihn auf Mallorca gestern erreicht zur Vorabsprache. Jetzt ist er heute nach Zürich geflogen, heute Nachmittag, hat heute Abend irgendwann nachts um 23 Uhr oder so einen Auftritt in Feldkirch in Österreich und auf dem Weg quasi von Zürich vom Flughafen nach Feldkirch versucht er das noch einzurichten, dass er gleich in der zweiten Hälfte der Sendung, also so etwa ab 20 vor, Viertel vor sieben, dass er dann aus Zürich zugeschaltet wird aus unserem Studio. Der hat ja in den 70ern auch schon das gemacht. Ein Bett im Kornfeld, 76, ne? Das ist ja das, was, das kennt jeder, verbindet man irgendwie mit ihm. Und im gleichen Jahr hat er mit den Les Humphrey Singers, einer Hippie-multikulturellen Truppe, bis zu 16, 17, 18 Leute haben da gesungen, haben sie ja wirklich so gospelartige Sachen gemacht und waren sehr erfolgreich, zum Beispiel mit einem Lied, was wir jetzt hören, Lovely Day. Lovely Day, die Les Humphrey Singers aus den frühen 70ern mit Jürgen Drews dabei.
Ja. Ich habe ihn nicht rausgehört.
Nee, man hörte ihn nicht raus. Er war, glaube ich, auch nicht der Leadsinger. Ich habe gelesen, dass bei den Les Humphrey Singers zum Teil Leute mit auf der Bühne waren im Chor, die gar nicht gesungen haben. Die waren dann nur zum Tanzen dabei oder weil sie gerade so exotisch aussahen. Oder
also ich habe mir das vorhin mal bei YouTube ein paar Videos angeguckt. Ja, das war ein buntes Trüppchen. Also.
Ja, kann man so sagen.
Das war ja das Markenzeichen. Die sind als solche Truppe Multikulti durch die Gegend gezogen und da waren halt bestimmte Tupfer, die mussten erfüllt werden und die wurden erfüllt mit Leuten zum Teil, die nicht singen konnten und auch nicht sollten. Die haben nur den Mund bewegt und die anderen.
Das ist wie bei Bonnie M. Das war ja ein Jahrzehnt der gefakten Musikertruppen.
Wobei Les Humphreys ist, glaube ich, eher auf
dem. Doch, die singen schon richtig.
Ja, ja, die sind aber eher auf dem Erfolg von Hair und von Jesus Christ und später Rocky Horror Picture Show und sowas mitgeschwommen, wo du einfach sagst, das war halt so diese Art von Musik, die halt den Leuten damals gefallen hat.
Ja, das war jetzt natürlich auch kein Schlager, da waren wir uns natürlich sofort einig, als es gerade lief.
Das ist kein Schlager.
Das war kein Schlager. Aber es gibt trotzdem viele Reaktionen, Rachel.
Ja, es gibt viele. Also es gibt auch welche, die sich ein bisschen länger ausgedrückt haben. Nicht nur
also nein.
Also, naja, Alexander Braun sagt aber zum Beispiel auch, nein, die Beiträge sind zu 99% Schrott. Und wegen der 1% wollte er sich nicht quälen. Aber Jemand anders schreibt zum Beispiel, doch, er schaut sich das an, er fände das immer witzig und unterhaltsam. Das spielt so ein bisschen auf den Aspekt an, den du vorhin auch genannt hast, Matthias. Ne? Man setzt sich vielleicht mit ein paar Leuten zusammen, trinkt sich ein Bierchen dabei und guckt sich das an und lacht so, ne? Wie ein bisschen, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar oder sonst was. Also so Sachen im Fernsehen, die eben so Eventcharakter haben.
Aber jetzt hat es ja diesmal tatsächlich einen Beigeschmack, den es, glaube ich, also in meiner Erinnerung noch nie hatte. Ein Land, das klein ist, das auch in einer Gegend liegt, wo die meisten von uns, glaube ich, noch nicht waren, irgendwo da ganz knapp am Iran neben Russland. Und dann natürlich diese ganzen Menschenrechtsverletzungen, die auch in den letzten Tagen immer wieder thematisiert wurden, ja heute auch bei uns Tagesthema waren hier bei D-Radio Wissen. Vergällt einem das so ein bisschen den Spaß dran? Kann man sich da noch einfach hinsetzen? Ist natürlich auch eine moralische Frage, Herr Erlinger von Hellfeld.
Ja.
Darf man noch die Lieder genießen?
Also ich finde schon, man darf. Auf der anderen Seite, die Frage ist eben einfach, das geht uns ja immer öfter so, dass du solche Events und solche Ereignisse in Ländern hast, von denen du denkst, boah, das ist jetzt echt schwierig. Also die Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine ist das nächste Beispiel. Es war auch teilweise so bei der WM in Südafrika, wo du denkst, die armen Leute kriegen jetzt irgendwelche Stadien vor die Nase gebaut, mit denen sie nichts mehr anfangen können, und zwar für immer. Und muss das alles sein, nur damit wir hier unseren Spaß haben? Und da lautet meine Antwort, nein, das muss eigentlich nicht sein. Wir könnten das genauso gut jedes Jahr irgendwo in einem zentraleuropäischen Land stattfinden lassen, wo es halt, ich sag mal, in diesem Sinne einigermaßen gesicherte Umstände gibt und wo man eben nicht permanent mit Polizeigewalt auf der Straße zu rechnen hat. Andererseits finde ich das Argument auch ganz überzeugend sozusagen, dass Menschenrechtler sagen, das ist ganz gut, dass ihr jetzt alle hierher kommt mit euren Fernsehkameras, dann wird wenigstens ab und zu mal was über Baku und was da wirklich passiert berichtet. Insofern hilft uns das. Auf der anderen Seite, es macht mich dann wirklich auch schon zornig. Also das ist dann schon auch relativ nah bei uns, selbst wenn es irgendwo an der Grenze zwischen Russland und Iran ist, solche Umstände offenbar herrschen und wir hier sitzen und nichts tun können. Du musst es dir anschauen und ertragen. Und vorhin hat Marlies Schaum in der Moderation mit dem Erlinger gesagt, dann sitze ich da zu Hause auf meinem Sofa, futter Chips und trinke ein Bier. Das ist doch irgendwie auch unerträglich. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, wenn du diese beiden Bilder gleichzeitig im Kopf hast, dann ist es wirklich unerträglich.
Dann muss man auf die Verdrängung setzen.
Ja. Naja, Gabi Bauch zum Beispiel schreibt uns via Facebook, also an und sich würde sie ganz gerne hin und wieder mal so einen Song-Contest schauen, aber was sich dieses Mal im Vorfeld an Menschenverachtung schon abgespielt hat, das hat für sie das schon verdorben und man sollte ihn geschlossen boykottieren, frei nach dem Motto, stell dir vor, es ist ein European Song Contest und keiner geht hin.
Es geht. Ja, würde ich auch sagen, also ich selber würde sowieso nicht gucken, weil ich da kein Fan bin, aber es ist schon, also ich würde da jetzt nicht sagen, jemand, der Fan ist und das total interessiert, der darf es auf gar keinen Fall gucken, das ist irgendwie schwierig zu beurteilen. Aber es ist ja schon so eine gute Laune-Veranstaltung und wir haben ja auch gerade gesagt, Schlager hat immer nichts zu bedeuten und ist irgendwie so Spaß total und dann ist es eigentlich noch paradoxer, wenn man sich überlegt, was da im Hintergrund passiert. Also es finde ich schwierig, wenn man sich da nur hinsetzt und ja, gar nicht drüber nachdenkt. Man kann natürlich drüber nachdenken, das trotzdem machen, das bringt auch nichts, aber ja.
Es ist eine sehr schwierige Situation. Ich will mal einen etwas hinkenden Vergleich ziehen. Wir haben uns vor ein paar Jahren alle aufgeregt, dass im Radsport gedopt wird und lauter Doping-Äffchen da die Alpen rauf und runter kraxeln. In einem Affenzahn, was wirklich völlig nicht mehr nachvollziehbar war und nur noch erklärbar war durch eben heftiges Doping. Dann haben wir also immer wieder uns darüber aufgeregt und die sind dann alle verurteilt worden, bla bla bla. Und irgendwann hat die ARD gesagt, wir übertragen das nicht mehr. So. Das ist eine Haltung, da kann ich sagen, das verstehe ich. Also da kann ich sagen, gut, wir lehnen das ab, wir machen das nicht. In diesem Falle kann man das so einfach nicht machen, weil es vielleicht nächstes Jahr in Deutschland stattfindet oder in Frankreich oder in irgendeinem Land, wo es solche Sachen eben nicht gibt. Das ist das Problem dabei. Deswegen kann man nicht so einfach sagen, wir boykottieren das jetzt und lassen es einfach sein. Ich meine, das kann man natürlich schon sagen, das kostet viel Geld. Und warum machen wir diesen Pille-Palle? Lass es doch die Leute sich im Privatkanal irgendwo angucken, die es gerne wollen, dafür bezahlen.
Auf der anderen Seite ist es ja schon so, ich denke doch auch, diese Diskussion zeigt ja, dass letztlich diese Idee, dass da jetzt irgendwie so eine reine wischiwaschi, wunderbare, gute Laune Veranstaltung über die Bühne geht, die dem Regime einfach nur hilft, das funktioniert ja schon nicht. Also auch, dass wir darüber reden, dass wir darüber berichten als Journalisten, dass anderswo darüber gesprochen und diskutiert wird, dass überhaupt die Frage auftaucht, kann man sich das noch guten Gewissens angucken? All das stört ja genau schon diesen Eindruck. Ich meine, mehr Schaden kann man sozusagen, wenn man hier bequem in Mitteleuropa sitzt oder in Deutschland sitzt, kann man dem Regime ja fast gar nicht, als sich überhaupt erstmal ein Bild zu machen, ne?
Naja, man könnte natürlich auch wirklich sagen, wir lassen das da nicht stattfinden oder wir boykottieren das. Das wäre nochmal ein deutlicheres Zeichen. Also ist wie mit Sanktionen oder immer nur sagen, ja, wir finden das nicht gut. Also ich finde, das ist schon ein Unterschied.
Jetzt gibt's ja böse Stimmen, die sagen, wir haben Roman Lob ausgesucht. Das ist ja quasi wie ein Boykott. Habe ich schon gelesen.
Auf der anderen Seite, wir haben ja auch schon boykottiert. Also erinnert euch zurück, es wurden Olympische Spiele boykottiert.
Und dann im Gegenzug 4 Jahre später zurück.
Wieder zurück boykottiert, genau. Wo man so eine Veranstaltung dann total entwertet hat. Aber auf der anderen Seite gab es hunderte von Sportlern, die gesagt haben, ihr könnt das nicht machen. Ich mein ganzes Leben trainiere ich auf diesen blöden einen Event hin. Und jetzt kommt ihr Nasen und sagt bloß, weil die in Afghanistan, was interessiert mich, das einmarschiert. In diesem Fall waren das dann damals die Russen. Oder noch die Sowjetunion, so muss man sagen. Also da gibt es immer wirklich sehr viele Pro- und Contra-Argumente und das ist echt eine schwierige Falle, in der man sich da befindet. Und zumal ich mal die These aufstelle, dass die ukrainische oder in diesem Falle die aserbaidschanische Regierung das auch ausnutzt und einfach jetzt demonstriert, wir sind stärker als ihr und wir setzen unser System durch.
Das wird sicher auch dadurch kommen, ja. Ja, wir schauen mal, wie sich dieses Wochenende entwickeln wird, aber schauen jetzt auch nochmal zurück in der Musikgeschichte, hören uns nochmal ein Lied an von den Les Humphrey Singers, wieder mit dabei, wir gucken, ob wir ihn raushören, Jürgen Drews, und es ist der Song Mexiko. Ja, die Les Humphrey Singers mit Mexiko und Jürgen Drews, der auf dem Weg ins Studio in Zürich ist. Wir sind quasi in Handykontakt mit ihm und versuchen ranzukommen und das zu schaffen. Jetzt geht's aber um was ganz anderes, nicht Musik, sondern um das, was wir jeden Tag hier machen, nämlich ein Aerobic, ein Hörrätsel, ja. Ein Ohrenübung.
Aber diesmal war es wirklich mal wieder sauschwer.
Heißt ja auch genau. Freitags immer so, aber heute war es wirklich sau schwer, ja. Kann man sagen.
Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, aber nee, das will vielleicht nicht viel heißen.
doch, wir widersprechen also, natürlich. Wenn du das schon nicht schaffst, wer soll es dann schaffen?
Wer soll es dann schaffen?
Haben wir überhaupt irgendwelche Einsendungen bekommen?
Oh ja, wir haben einige und die meisten auch sind auch richtige. Ja, wir haben eigentlich nur eine falsche bekommen.
Oh, das ist ja ein Ding. Dann ist wahrscheinlich Pippi einfach. Naja, wir hören uns das einfach mal an. Also, heute geht's um sauschwer. Südstädter heißt die Radioszene. Südstädter, das ist schon der erste Hinweis. Mhm. Und dann kommt die Spielregel, die lautet nämlich folgendermaßen: Haben Sie schon einmal Städtenamen pantomimisch dargestellt?
Ich noch nicht.
Ich auch nicht. Sie?
Nee.
Sie? Ich auch nicht.
Frankfurt, wie würde man Frankfurt pantomimisch darstellen?
In Würstchen beißen.
Frank.
Ein Wolkenkratzer malen, darstellen. Ja.
Wolkenkratzer, Würstchen beißen.
Bankengeld, Occupy, Bulle und Bär. Nehmen wir eine andere Stadt. Nehmen wir Schweinfurt. Ah, oh, das ist ja, leicht. Das ist gut, ja, sicher. Okay. So, also es geht weiter natürlich. Ein Freund stellt sich vor sie, reißt die Fäuste in die Luft, schmeißt den Kopf in den Nacken und brüllt ein barbarisches Yeah! Und das ist dann Siegen.
Oh. Ah.
Ja, so ist es gemeint. Und so machen wir das nämlich jetzt akustisch. Es gibt eine Szene, da ist offensichtlich jemand vom Anblick einer ganz bestimmten Sache schwer begeistert. Und mit ein bisschen gedanklicher Bewegtheit kommt man vielleicht darauf, in welcher Stadt im Süden Deutschlands er zu Hause ist.
Aerobic.
So schwer.
Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen denn behilflich sein?
Ja, grüß Gott. Ich bin auf der Suche nach einem schönen Pfefferminztee. Kann ich mir bei Ihnen nochmal die Auswahl anschauen?
Ach, natürlich, sehr gerne. Also da haben wir ein ausgesprochen umfangreiches Sortiment aus der ganzen Welt. Zum Beispiel diese wunderschönen Blätter hier aus Frankreich.
Ah, ja Wahnsinn, dieses weiche Grün, das ist ja wunderbar. Könnte ich mir den einmal aufgebrüht anschauen?
Selbstverständlich. Halten Sie den mal ans Licht.
Aha. Ja, das ist ein wirklicher Augenschmeichler, da haben Sie recht. Aber wissen Sie, bevor ich mich jetzt entscheide, haben Sie vielleicht noch ein Earl Grey da?
Natürlich. Unsere Spezialernte aus Ceylon. Schauen Sie sich mal diese einmalige Blätterkollektion an.
Mhm. Die weichen Linien, die goldene Farbe, das ist ja wie ein Sonnenuntergang. Ich glaube, zwischen unserem Van Gogh und dem Darjeeling, da wird sich der wunderbar machen. Ach, wissen Sie was? Ich nehme es beide.
Ach, das freut mich natürlich. Dann hoffe ich natürlich, dass Sie sich lange am Anblick unserer kleinen Kostbarkeiten erfreuen werden.
Naja, ganz bestimmt.
Am Anblick der kleinen Kostbarkeit Earl Grey erfreuen. Tja, was ist dieser Mann? Wo kommt der her? Das war jetzt wirklich schwer. Wir kennen ja jetzt hier die Lösung, aber das ist sauschwer.
Ich habe heute von 12, nee, sagen wir halb eins, ja, bis eben gerade Programm durchgehört. Da ist es zweimal gespielt worden. Und ich habe da gesessen, was soll das denn? Ich hatte wirklich no idea.
Wir frickeln es mal auseinander, glaube
ja,
ich.
Ja, wir frickeln es mal auseinander. Mal. Also es ging, zuerst mal, man hat gehört, es ging um Tee, ja?
Genau,
das, Earl Grey, soweit sind wir alle einig. Mhm. Und dann ging es darum, er wollte sich verschiedene Teesorten gerne anschauen oder gerne sehen. Und damit kommen wir auf Tee gern See.
Herr.
Das nicht nur ein See in Bayern ist, sondern eben auch ein Ort. Das war natürlich noch mitschwer, ne?
Man kennt ihn eigentlich nur als Planschgewässer, ne?
Man denkt da eher an den See als an den Ort selber, nicht?
Ein Tegernseher.
Ein Tegernseher, ja, aber es haben doch einige rausbekommen und die können dadurch einen Radio-DAB-Stick.
Ja, den sauschwer super hyper duper dupi plus Superpreis gewinnen. Den, genau, du hast gesagt, den DAB plus USB-Stick. Mit dem kann man nämlich uns auch ohne Internet trotzdem überall hören. Nicht nur uns, sogar auch die anderen DAB-Radios, aber vor allem uns.
Gut.
Ja, dann schauen wir doch mal, was die Liste der Gewinner hergibt,
ja,
und gehen in den händisch betriebenen Zufallsgenerator hinein. Du klickst durch und Caroline sagt irgendwann
genau,
Stopp.
Caroline vertritt unseren Gast und sagt Stopp. Stopp.
And damit the winner is
Peter Meyer aus Berlin.
Wunderbar.
Herzlichen Glückwunsch.
Ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Er kann uns jetzt auch mobil ohne Internet hören. Mit unserem super USB-Stick, der ihm in den nächsten Tagen zugeht. Die Konfektionsgröße brauchen wir in dem Fall ja nicht mehr abfragen.
Nein.
Gut, soweit das Aerobic-Sauschwer-Rätsel für heute. Am Montag gibt es natürlich ein neues Rätsel, eine neue Chance unter der Woche als Gewinn. Da ist es nicht ganz so schwer. Gibt es immerhin das begehrte und auch limitierte D-Radio-Wissen-T-Shirt. Alle Anfragen, es außerhalb der Gewinnerrätsel zu bekommen, sind zwecklos, kann man glaube ich sagen. Man muss hier schon richtig was leisten, um das zu kriegen.
Ist ja auch handbedruckt.
Handbedruckt, mundgemalt und
ja,
fußgewebt. Gut, Aerobic, das war's aus diesem Segment. Und ja, wir hören einfach nochmal ein bisschen Musik. Les Humphreys Singers sind ja heute unsere musikalische Begleitung. Ich weise nochmal darauf hin, dass Jürgen Drews in dieser Kapelle durchaus mitgespielt hat, der uns hoffentlich gleich auch noch hier in dieser Sendung beglücken wird. Jetzt hören wir erstmal We're Going Down Jordan. We're Going Down Jordan, Les Humphreys Singers. Wir haben eine lustige Bemerkung gekriegt, einen schönen Verleser auf unserer Facebook-Seite.
Genau, ein Verleser, der leider einerseits lustig ist, aber andererseits auch wieder nicht. Denn Michael Grunwald schreibt uns, dass angesichts dieser aktuellen Berichte über Demonstrationen von Oppositionellen und der Sicherheitskräfte, hätte er doch sich glatt verlesen und statt Schlager Baku voraus Schläger Baku voraus gelesen. Und leider ist diese Assoziation ja nicht ganz fern.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja eben die Diskussion, da ging es ja so ein bisschen darum, darf man sich das eigentlich noch angucken? Mit moralisch reinem Gewissen sich hinsetzen, Bier, Chips und vielleicht Freunde drumherum und so ein bisschen sich lustig machen über die Sängerinnen und Sänger und über die russischen Seniorentruppe, die da antritt und wer noch alles kommt. Übertragen wir es einfach mal auf die Fußball-EM in der Ukraine. Da werden dieselben Leute sagen, ja gut, Fußball ist was anderes. Das können wir doch gucken. Aber ja, wenn man zu einem Boykott aufruft, zu einem Sehboykott, zu einem Zuschauerboykott, müsste man es eigentlich auch für Fußball machen, oder?
Ja, unbedingt.
Also was anderes ist es auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall das Gleiche. Die Frage ist, ob man es macht oder nicht.
Tja.
Ja, obwohl, also ich wäre da auch nicht so streng. Also ein Sehboykott fände ich jetzt schon, weil das merkt das Regime ja dann auch nicht. Also was ich schon sinnvoll fände, ist meinetwegen, dass die Bundeskanzlerin dann sich nicht auf die Tribüne mitsetzt mit dem Präsidenten. Ne?
Und hat sie ja, glaube ich, auch angekündigt, dass sie
ja,
das nicht
das tut. Hat sie genau. Also so eine demonstrative Art. Aber ob man jetzt zu Hause vor dem Fernseher sitzt und das anschaut, das fände ich jetzt nicht moralisch verwerflich.
Also man muss es im Grunde genommen im Vorfeld machen. Also diejenigen, die das dann vergeben, das ist ja mal Jahre im Voraus. Insofern kann man nicht so ganz genau sehen, welchen Zustand das Land, das nun gewinnt oder den Zuschlag bekommt, dann in meinetwegen 8 Jahren haben wird. Aber man sollte vielleicht bei der Auswahl der zukünftigen Spielstätten schon darauf achten, dass es in Ländern ist, von denen man einigermaßen sicher sagen kann, dass eben genau dieses Problem nicht auftaucht.
Katar.
Ja, es gibt mehrere. Ja. Aserbaidschan hat sich ja jetzt auch wieder beworben für die Europameisterschaft, glaube ich, oder für eine Weltmeisterschaft, weiß ich nicht genau, jedenfalls für ein größeres sportliches Event. also da muss man sich wirklich klar überlegen, wenn man dieses hochriskante Länder sozusagen auswählt, aus welchen Gründen auch immer. Bei Katar ist es ja einerseits nur die hier genannte Problematik, da gibt es ja auch noch die klimatischen Schwierigkeiten und die bei 50 Grad Fußballspielen ist unmöglich. Also bauen sie irgendwelche Hallen, die dann gekühlt werden, völliger Wahnsinn. Also das ist der pure Wahnsinn, der sich dann da entwickeln wird. Aber da finde ich jedenfalls, sollte dann FIFA, UEFA oder wer immer diese großen Ereignisse vergibt, sollte das einfach zum Kriterium auch machen und sagen, da müssen wir halt so lange diese Länder auslassen, wenn wir diesen Konflikt nicht haben wollen.
Also das ist ja was wirklich auch nicht wirklich immer geregelt werden kann. Die Ukraine hat den Zuschlag bekommen, da war das gerade das Land auf dem Weg quasi in die EU. Ne? Also da waren sie richtig auf dem Reformtrip, da hatte überhaupt niemand den Zweifel daran, dass das sich wirklich gut entwickelt. Jetzt gibt's den Rollback und wir stehen plötzlich vor dem moralischen Problem. Da stoppt man aber natürlich so eine Veranstaltung wie eine Europameisterschaft nicht mehr oder eine halbe in dem Fall.
Ja, aber man muss ja, lass uns mal weggehen von Aserbaidschan oder von der Ukraine jetzt. Wir können ja auch Johannesburg nehmen, also Südafrika, wo du einfach sagst, das ist ein relativ armes Land im Vergleich zu uns. Natürlich für afrikanische Verhältnisse sehr reich, aber zu uns relativ arm. Es werden extremst hohe Anforderungen gestellt, was die Stadien angeht, was die Zufahrtswege angeht, was die Flughäfen, die Hotels etc. angeht. Das hat ein Höllengeld gekostet und dieses Land ist dadurch in große Schwierigkeiten geraten. Warum tun wir das? Also warum sagen wir, es muss jetzt mal in Afrika stattfinden? Es muss überhaupt nichts. Ja? Es muss überhaupt nicht in Afrika stattfinden, selbst wenn die Leute das unbedingt wollen, wenn wir diesen hohen Anspruch haben.
Okay, und was ist mit Brasilien? Das ist immer eine Fußballnation, das ist ja unbestritten, trotzdem ein armes Land und das wird letztlich finanziell, wirtschaftlich dieselben Probleme aufwerfen jetzt. Ne?
Wir lutschen die aus, wir machen da ein Event für 4 Wochen und sagen, geil, das ist jetzt hier super, alles wie wir es haben wollen, dann gehen wir weg und sagen, so what?
Ja? Und das machen ja nicht nur wir, die Brasilianer hätten dann ja auch was davon oder die Bevölkerung in Südafrika.
Nichts, gar nichts haben die davon. In Südafrika hat kein Mensch was davon, außer vielleicht irgendwelchen Fußballfunktionären. Die Leute sind genauso arm wie vorher.
Von dem Short schon.
Von was?
Von dem Sport haben die dann schon was gehabt. Also es ist ja nicht nur so, dass der Westen dazu guckt und die anderen nicht.
Ja, 4 Wochen waren die natürlich Mittelpunkt des Interesses. 4 Wochen oder wie lange das dauert, klar. Aber danach verrotten die Stadien, da ist keine Infrastruktur, es ist völlig sinnlos.
Und der ganze Plastikmüll durch die Vuvuzelas.
Auch das.
Den haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, beim Fußball sind wir natürlich auch ganz schnell bei dem, was heute in Frankfurt passiert. Oder passiert ist oder immer noch passiert. Ich habe gerade nochmal geguckt, es passiert nämlich. Irgendwas passiert, aber es ist noch nichts passiert. Relegationsaufstiegsverhandlungen, zweite Instanz. Berlin gegen Düsseldorf. Berlin war ja in die nächste Instanz gegangen, nachdem sie in der ersten abgeschmettert worden waren. Eure Meinung?
Ausweglos.
Ausweglos, ne?
Ausweglos. Es gibt für jede Entscheidung sehr gute Argumente, pro und contra. Wir haben vorhin hier gesessen und haben überlegt, vielleicht wäre es das Beste, für ein Jahr lang beide in der ersten Liga spielen zu lassen und noch einen dazu zu holen, um dann eine volle Mannschaft, also 20 dann
zu haben. Da sagen die Kölner natürlich sofort, ja sicher.
Um 20 Vereine zu haben, im nächsten Jahr 4 absteigen zu lassen, um das wieder zurückzuführen. Aber das, was da jetzt passiert ist, ich meine, nur ein einziges Argument. Würde man Berlin recht geben, schickst du immer, wenn deine Mannschaft hinten liegt, ein paar Idioten aufs Spielfeld, klar, fertig.
Genau.
Damit ist das Spiel tot.
Das hätten die Bayern eigentlich schon machen können, letztes Mal. Ja.
Andererseits gibst du Düsseldorf recht. Die sind dafür verantwortlich, dass eben keiner aufs Feld läuft, während das Spiel noch läuft.
Sträflich
versagt. Elfmeterpunkte abbaut. Völliger Wahnsinn. Die müssten sofort zwangs zurückversetzt werden, weil völlig unfähig.
Ja, vielleicht steigen beide ab. Wäre auch eine Möglichkeit. Statt beide auf, beide ab.
Aber dann haben wir auch wieder eine ungerade Zahl. Da müsste noch einer wieder nachrücken.
Ja, Köln.
Aber natürlich. Nee, das geht ja auch nicht.
Nein, also es ist schon wirklich, das ist echt ein Dilemma. Das
fast ist das schon griechisches Dilemma. Genau,
griechisches Dilemma. Ich stehe an deiner Seite. Es ist ein griechisches Dilemma. Nicht nur in Athen gibt es eins, sondern auch in Berlin.
In Berlin, Düsseldorf und Frankfurt an der Otto-Fleck-Schneise. Genau. Das hört man ja jetzt ständig, dass da die DFB-Zentrale sitzt.
Und ich möchte jetzt nicht tauschen, um das auch mal zu sagen, mit irgendeinem von den Justizianen beim DFB.
Wir würden aber gerne einen unserer Hörer, wenn er uns denn hört, natürlich bitten, sich zu melden. Das ist der Mann, der den Elfmeterpunkt geklaut hat. Im Express hat er sich heute schon zumindest anonym entschuldigt. Er habe das alles nicht so gemeint, was übrigens eine coole Ausrede ist, finde ich. Man rennt auf den Platz, buddelt den Elfmeterpunkt aus und sagt hinterher, ich habe das nicht so gemeint. Also das gar nicht so schlecht eigentlich. Ne? Das hat schon Chuzpe. Ja, schauen wir mal, wenn sich noch was tut. Wir haben das so ein bisschen im Blick, dass in Frankfurt eine Entscheidung fällt, wie auch immer diese zweite Runde ausgeht. Wir vermelden es hier und sonst einfach weiter die Radiowissen hören. Irgendwann kommt es dann in den Nachrichten. Und wir gehen nochmal zu den Les Humphrey Singers. Diesmal Sing Hallelujah. Sing Hallelujah ist so richtig gute Laune Musik. Zum
Absolut.
Mitswingen, sommerlich, Absolut. passt zum Wetter, alles total klasse. Ja, die Nachrichtenredaktion hat sich das heute geteilt. Caroline Küther war bisher hier, macht sich jetzt aber auf den Weg. Nämlich wohin?
Nach Hause und dann irgendwo hin ins Wochenende. Ich weiß gar nicht, wohin,
ehrlich gesagt. Ja, Pfingsten muss man wissen.
Ja.
Wo guckst du den Grand Prix? Da ist gar nicht Grand Prix.
Ja, wenn es einen Fernseher gibt in dieser Hütte, in die ich heute Abend fahre, dann wahrscheinlich da.
Okay, wir wünschen dir viel Spaß auf jeden Fall.
Genau. Danke.
Tschüsschen. Ja, dann sind wir wieder gelandet sozusagen bei der Frage, was kommt da eigentlich am Wochenende auf uns zu? Was hören wir da? Habt ihr so das Gefühl, dass sich diese Musik in den letzten Jahren ein bisschen weiterentwickelt hat in irgendeine Richtung? Oder ist das sozusagen immer die gleiche Soße neu aufgekocht? Es gab ja mal so komische Entwicklungen da drin. Diese Finn Lordi, die Hardrocker, Heavy Metal, irgendwas Leute, die da wirklich mit ganz anderer Musik plötzlich reinplatzen. Aber diese Momente sind, glaube ich, selten, ne?
Die Antwort lautet, es hat sich nicht weiterentwickelt.
Ich wusste das, du hast so geguckt schon die ganze Zeit.
Nein, es ist immer das Gleiche, es ist Rumtata, es ist Show drumrum und es gibt so Lieder, die fallen so ein bisschen raus. Dazu gehörte damals sicherlich ein bisschen Frieden, weil das so mit Gitarre und alleine und so, das war nicht so riesig instrumentalisiert und so, das fällt dann schon ein bisschen. Aber ansonsten sind das immer diese Kombos, die dann den durchgängigen Pop da spielen. Und es hört sich alles gleich an.
Ja, aber offenbar, der Markt ist ja da. Also das
Absolut,
die, oder ist das sowas, was die europäischen Radio- und Fernsehstationen einfach machen, weil ihnen nichts Neues einfällt? Nee, ist ja auch nicht so.
Also, nein, die
das
Leute
ist ja ein Ding, was läuft. Ein Event.
Was mich eigentlich auch ein bisschen wundert, also was sich ja sicherlich verändert hat vom Publikum her, dann ist, dass das ja heute eigentlich eine Sache ist, die sich auf jüngere Leute richtet. Während früher war ja Schlager war eigentlich, also in meiner Jugend haben Schlager alte, ältere Leute, die Elterngeneration hat das gehört und deshalb fand man es ja wahrscheinlich, deshalb haben wir das nicht gehört, weil das war furchtbar. Und jetzt so ein European Song Contest, ich kann mir nicht vorstellen, dass da die 70-Jährigen vor der Glotze sitzen.
Aber die 20-Jährigen auch ganz bestimmt nicht.
Ja. Ich bin mir da nicht so sicher, Matthias, ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, aber vielleicht ist das ja so, dass das wiederum so eine Art späte Rache ist, dass die jetzt Schlager hören, weißt du?
Das Imperium schlägt zurück.
Ja, aber also du hast vielleicht sogar recht. Ich korrigiere mich jetzt sofort, weil es gibt ja immer diese Schalten, wenn die da irgendwo, ich glaube in St. Pauli oder aus
ja, der, ja, genau, auf der Reeperbahn, irgendwo auf der Reeperbahn wird immer gefeiert.
Das sind junge Leute, das stimmt.
Ja.
Da kommen dann so Olli Pocher und Co. angedackelt und die machen da die Moderation und alles freut sich.
Ja, aber woher kommt das? Das ist doch bizarr.
Ja, das tut mir leid.
Die Musik, das ist spätpubertär vielleicht.
Die ist derart daneben, das kann die nicht, können die nicht gut finden. Also das würde mich sehr frustrieren. Das ist für die einfach ein Ereignis.
Das wäre es egal, was gespielt wird.
Ja.
Man könnte ja mal Bruckner vielleicht spielen.
Ja.
Oder Beethoven oder irgendwas so richtig, richtig gute Musik halt. Mhm. Fischer Dieskau ist ja jetzt tot, der kann immer singen. Den hätte man auch mal dahin schicken können, ja? So einen richtig guten
aber nicht
Sänger.
Gegangen.
Aber die Sachen gehen auch nicht.
Dass Engelbert oder so einer da wieder auftaucht.
Wer ist denn nochmal Engelbert?
Das ist so mit
dieser Lockenmähne.
Ja, ja. Der ist aber noch älter als wir. Also der hat schon damals, war der schon relativ alt.
Ja, das ist, manche kommen wieder hoch. Ne? Johnny Logan, der war doch auch irgendwie nach Jahren dann irgendwie nochmal dabei. Ne? Also,
genau.
Das ist irgendwie ein man kann das gar nicht richtig beschreiben. Und trotzdem, es funktioniert. Es funktioniert ja offenbar als Konzept einer Veranstaltung?
Es ist zeitgleich in allen europäischen Ländern. Das sind 560 Millionen potenzielle Zuschauer.
42 Länder, genau. Ist das Gefühl irgendwie?
Und wenn du, ich sag mal, überall 10% kriegst, dann bist du ja schon auf einer riesigen, unglaublich großen Menge. Und das alleine lohnt sich dann schon. Also dafür ist das dann schon auch okay. Du hast ein Signal, das wird einfach nur weitergetragen. Insofern ist es auch, der Aufwand ist nur am Ort selber groß. Der Rest ist Event, den du auch mit Eintrittsgeldern finanzieren kannst. Also das ist alles im überschaubaren Rahmen. Und ich glaube tatsächlich, es hat ja diese heftige Kritik an diesem ganzen Kram gegeben und dass es eben langweilig sei und dass es immer der gleiche Mist sei und so weiter. Und das hat sich jetzt so ein bisschen, haben die das möglicherweise auch durch die Darstellungsform und so ein bisschen versuchen, die das aufzupeppen, um einfach diese Attraktivität zu steigern.
jetzt kriege ich gerade das Signal, dass wir Glück haben. Nee, doch nicht. Ah, wir müssen mal ein bisschen reden, genau. Andreas rödelt hinter der Scheibe wie ein Berserker heute. Das ist quasi für ihn der persönliche European Song Contest. Hier mit allen technischen Mitteln versucht er, Jürgen Drews zu erreichen, der immer noch in Zürich irgendwo unterwegs ist, auf dem Weg zu unserem Studio. Und es gibt immer mal wieder sporadischen Kontakt. Wir versuchen das entweder telefonisch oder per Leitung hinzubekommen. Jetzt immer noch nicht. Ich muss mal zum Andreas gucken. Nee, er telefoniert noch. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen weiter reden. Mal schauen.
Ich habe das jetzt gerade mal eben. Ich bin gerade auf der Seite von Wikipedia und schaue mal von 1956 bis heute über den European Song Contest. Und jetzt habe ich das überhaupt erst begriffen. Also immer das Land, wo das gewonnen hat.
Der Sieger macht es im nächsten Jahr wieder.
Okay. Also das heißt, da kann man natürlich, wenn das die Regel ist, da hat man gar keinen Einfluss darauf, wo das stattfindet.
Ja.
Ne?
Ja.
Aha, okay. Ja.
Zum Glück spielt ja zum Beispiel der Iran nicht mit, ne?
Ja, also aber es hat ja heftige Kritik gegeben, eben weil die, ich sag mal, neuen europäischen Länder nach dem Fall der Mauer eben entsprechend sich immer selbst gewählt haben und viele Stimmen eben auch dann auf Lieder gefallen sind, die völlig daneben waren, sitzen.
So, jetzt gibt's hier den Daumen hoch aus der Regie. Hallo Jürgen Drews.
Hi, Jürgen Drews hier.
Ah, super.
Wo erreichen wir dich? Herzlich willkommen.
Jetzt könnt ihr sagen, in einem Riesenstau, in einem Riesenstau war ich die ganze Zeit, um ein Studio zu erreichen, womit ich dann richtig verbunden wäre, nämlich ich bin in Zürich.
Ja, auf dem Weg von...
Ich bin jetzt da, jetzt weiß ich bloß nicht, wo ich hingehen soll. Das ist eigentlich alles, weil man mich leider nicht abgeholt hat.
Ah, da soll ein Kollege gleich rauskommen. Wir telefonieren einfach mal, bis der auftaucht und sprechen dann gleich weiter.
Also ich bin genau beim SRF 22, das heißt, ich bin genau da.
Richtig.
Ich bin ein bisschen aufgeregt, was ich sonst eigentlich selten bin, aber jetzt bin ich.
Ah, das ist doch toll, klasse, das ist doch super. Wir sprechen hier schon ein wenig darüber, wie das so in den vergangenen Jahren war beim European Song Contest und haben auch schon ein paar Lieder von euch gehört, die alten, die Les Humphrey Singers Aufnahmen aus den frühen 70ern. Das war die Zeit, als du dabei warst.
Ich war von Anfang bis zum Ende dabei. Ich habe den Anfang und das Ende von Humphrey erlebt. Ich stehe jetzt übrigens genau vor dem Studio, wenn mich jetzt einer aus dem Wagen holen würde und würde mich direkt miteinander
verbinden. Wir rufen da gerade an und schicken den Kollegen mal raus.
Aber ganz interessant, der Grand Prix, und darum geht es ja jetzt bei diesem Thema. Damals hieß er ja noch Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ich halte mir extra die Nase zu.
Damit es französisch klingt.
Ja, und der hat dazu beigetragen, dass sich die Humphrey Singers aufgelöst haben.
Das musst du erklären. Ja.
Denn wir haben den vorletzten Platz gemacht in Holland. Also wir haben erstmal die Vorentscheidung war damals so, dass wir Vollplayback-mäßig, also es brauchte keinerlei Singen, in Deutschland gewählt wurden. Deswegen, weil sich Don Marshall nicht platzieren konnte. Der hatte den ersten gemacht, ist dann aber disqualifiziert worden, bla 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 bla. Heißt also, wir mit den Humphrey Singers, 12 Mann singend und Les Humphreys am Klavier, haben den Titel Sing, Sing, Song, Sing, Sing, Song,
ja,
den haben wir dort in die Endausscheidung, die in Holland stattfand, hineinbekommen. Bei der Endausscheidung hieß es auf einmal, ja, die Statuten, es tut uns schrecklich leid, sind so beim Grand Prix Eurovision de la Chanson, dass nur 6 Leute auf der Bühne stehen können.
Also, Statt der 12.
Also hat Herr Humphreys gesagt, dann dirigiere ich halt, was ja überhaupt nicht mehr zu Herrn Humphrey Singers passte, sondern er saß immer am Klavier, das war der Master of Disaster am Piano, und 6 Leute singen. Hat sich 6 Leute ausgesucht, da war aber auch der arme Drews. Und dann kam auf einmal Ralfi, ich meine jetzt Ralf Siegel, unser Mr. Grand Prix, und der auch den Les Humphreys, was uns alle sehr gewundert hat zu diesem Song, der nicht schlecht ist mit Verlaub, aber doch nicht so dem Humphreys-Stil entsprach, kam Ralfi und sagte, ja, also ihr müsst schon ein paar nette Schritte machen. Ihr könnt nicht einfach so auf der Bühne stehen bleiben. Haben wir gesagt, wir sind die Les Humphreys-Singers. Wir sind, hallo, wir können nicht...
Ihr seid nicht die Les Humphreys-Dancers.
Exactly, genau das. Und was passierte, Les Humphreys hat den Schneid verloren, denn er hatte Folgendes vor, und damit komme ich auch zum Ende. Humphreys hatte dann vor, in der Geheimabsprache mit den 12 Singers, passt mal auf, das ist eine Live-Sendung. Ihr dürft ja alle mit in den Backstage-Bereich rein. In dem Moment, wo wir angesagt werden, stürmen wir die Bühne, gehen alle 12 raus, je 2 vor einem Mikrofon, und wir hatten ja sechs Mikrofone, und singen volle Kanne den Titel mit 12 Mann. Und dann nehmen wir auch noch die Mikrofone mit und hauen ab ins Publikum und Les Humphries entert das Piano. Dann werden wir disqualifiziert, werden richtig bekannt und die Sache ist okay. Und was haben wir geschafft? Den vorletzten Platz. Ja. Les Humphries hat sich die Kante gegeben, ist mit den Roadies nach Deutschland gefahren und irgendwann danach haben sich die Humphries-Singles aufgelöst. Bitteschön.
Das ist aber eine gruselige Geschichte. War es denn trotzdem eine tolle Erfahrung, dabei zu sein? Oder würdest du sagen, Mensch, das ist eine skurrile Geschichte, aber eigentlich nicht das Wichtigste in meinem Musikerleben?
Es war das Unwichtigste eigentlich in meinem Musikerleben. Es war viel, viel Aufwand um nichts, weil sicherlich, wenn du gewinnst, kannst du was erreichen. Kannst. Musst aber nicht. Und trotz dieser doch sehr tiefgründigen Einsicht habe ich mich nochmal überzeugen lassen und hatte gerade damals 1989, war ich eigentlich ziemlich weit, nämlich ich hatte den zweitbestverkaufteste deutschsprachige Single des Jahres 89, irgendwann, irgendwo, irgendwie sehen wir uns wieder und wusste doch, wenn du erfolgreich bist, darfst du nicht beim Grand Prix mitmachen. Mach bei der Enderscheinung mit einem Titel mit, zu dem ich mich auch habe überzeugen lassen. Hm. Kam auch wieder aus Ralfis Gegend. Ich bin befreundet mit Ralf Siegel. Entschuldigung. Deswegen bin ich ein bisschen sehr, sehr schnell hellhörig geworden. Dachte, ja, der Ralf weiß doch. Und singe einen Titel in der Vorentscheidung. Ich weiß nicht, da habe ich auch den vorletzten Platz gemacht. Und daraufhin habe ich gesagt, Grand Prix, ich. Never, never, ever.
Ihr werdet keine Freunde mehr in diesem Leben, der Grand Prix und du.
Doch. Doch. Der Grand Prix und ich werden.
Nee, der Grand Prix und du, genau.
Ich habe auch zu meiner Tochter gesagt, wenn du je auf die Idee kommen solltest, bei irgendeiner Wettbewerbssendung mitmachen zu wollen, oder beim Grand Prix oder beim Eurovision Song Contest, nur über meine Leiche zu machen. Aber bitte nicht, muss nicht sein.
Wir versuchen jetzt nochmal dich ins Studio zu lotsen. Bis zu den Nachrichten hören wir nochmal die Les Humphries Singers mit dir dabei, Sulanon. Und danach reden wir weiter. So, ja. Nee, Sing Sang Song machen wir später, also, wenn du richtig da bist.
Vor dem Wagen, ich stehe vor dem Studio 22. Wenn irgendeiner sich des armen alten Dreh erbarmen
wir
würde,
finden jemanden, der dich da reinlotst. Wir kümmern uns.
Ach,
bis gleich.
Tschüss.
Mit einer tollen Mischung aus Gästen hier. Rachel Gessert ist da aus der Online-Redaktion. Dominik Schottner gerade gekommen von den Nachrichten. Matthias von Hellfeld aus der Redaktion. Ich bin Armin Himmelrath und in Zürich uns zugeschaltet. Jürgen Drews, jetzt richtig mit einer Leitung. Hallo Jürgen.
Ich halte es nicht aus.
Nicht mehr Telefon. Es hat geklappt, ja.
Es hat geklappt. Ich habe einen wunderschönen Ausblick übrigens auf die Alpen.
Das ist natürlich schick. Das können wir hier nicht bieten.
Und Zürich kann ich auch nur sagen, ich weiß nicht, ob es hier so einen Ort gibt, der Moral, irgendwas mit Moral hat. Aber Zürich hat auch sehr, sehr schönes Wetter und ich würde auch sagen, so gefühlte 20, 21 Grad.
Klasse. Wir schauen einmal, wie wir das immer um kurz nach 7 tun, bevor wir wieder zu dir kommen, Jürgen, auf die Nachrichten des Tages und zwar auf die Nachrichten, die eine wichtige Rolle spielen, aber vor allem auch auf die, die nicht so richtig gezündet haben oder wo wir uns entschieden haben, sie nicht zu machen.
Dominik. Letzteres, genau. Ja. Wir kümmern uns jetzt mal ganz klassisch um 3 Meldungen, die es bei uns heute nicht ins Programm geschafft haben. Die erste, die Kollegen vom Deutschlandfunk schon gemacht haben, wir uns aber entschieden haben, sie nicht reinzunehmen, ist, dass die Entscheidung über die Zukunft der Drogeriekette Schlecker vertagt wurde und unser Ansatz ist, dass wir keine Verlaufsberichterstattung machen, sondern wir, außer es ist wirklich was sehr, sehr Großes, wir berichten meistens dann, wenn etwas entschieden wurde, wenn etwas wirklich passiert ist. In dem Fall ist nichts passiert, also haben wir uns das geschenkt. Schlecker wird also in ein paar Tagen oder Wochen dann ein Thema sein, wenn es dazu eine Entscheidung gibt. Nicht in die Nachrichten geschafft hat es auch eine Meldung, die aus China zu uns kam. Dort wurde ein Chinese wegen des Verdachts auf Kannibalismus festgenommen. Er soll mehrere Jungen und junge Männer getötet und deren Fleisch verkauft haben. Das ist prinzipiell natürlich eine Meldung mit hohem Nachrichtenwert. Ich bin auch sicher, dass sie morgen in der Bild-Zeitung relativ prominent gemacht werden wird. Aus genau diesem Grund, weil sie in der Bild-Zeitung sehr, sehr groß sein wird, läuft sie bei Die Radio Wissen aber nicht, weil wir uns Sex and Crime, in dem Fall Crime, eben schenken und ich glaube auch zu Recht schenken. Also der Kannibalismus in China war bei uns nicht Thema bis jetzt eben. Ein Thema, das schon vor 2 Wochen, wann war die Wahl in Nordrhein-Westfalen?
13. Ja, 13.
Vor 2 Wochen war es Thema. Jetzt steht tatsächlich das endgültige Wahlergebnis fest. Und die
gab es noch Überraschungen?
Das eben genau nicht. Genau nicht. Das, die Machtverhältnisse sind genauso wie um 18.03 Uhr am Wahlsonntag, nämlich die SPD hat 99 Mandate, die CDU 67, die Grünen 29 und so weiter und so fort. Weil wir das alles schon um 18.03 Uhr am Sonntag vor zwei Wochen wussten, haben wir es jetzt nicht mehr gemacht.
Es war ja auch genug anderes zu berichten heute.
Es war einiges anderes zu berichten. Was genau sich noch tun wird, werden wir wieder um 19, um 20, um 21, 22 und 23 Uhr erfahren.
Sehr schön. Zum Beispiel, wie es mit dem Fußball an der Otto-Fleck-Schneise ausgegangen ist.
An der Otto-Fleck-Schneise mit Otto Rehhagel, der sich ziemlich erzürnt hat. Aber ich fürchte, auch da wird es kein definitives Ergebnis geben.
Jürgen Drews, bist du Fußballfan? Hast du Aktien im Spiel, wenn es um die Frage geht, ob Hertha oder Fortuna aufsteigen dürfen?
Nee, ich habe keine Aktien im Spiel, wenn man so will. Ich muss mich immer ein bisschen neutral halten, sonst weiß ich, wenn ich in eine andere Stadt komme als die, die ich vielleicht als Favoriten ausgedacht habe, meinetwegen, ich würde jetzt auf Schalke stehen, dann kriege ich woanders heiße Ohren, das mal ganz salopp zu sagen. Aber Klar. Mich würde auch interessieren, weil ich keine Nachrichten gehört habe, weil ich in der Maschine saß. Wie ist denn das jetzt ausgegangen? Ist jetzt Düsseldorf, ist das jetzt soweit oder ist es nicht soweit? Sind die jetzt aufgestiegen oder werden sie aufsteigen oder nicht?
Nee, es ist also alles on hold, wie man vielleicht sagen würde. Die streiten sich tatsächlich noch. Es gibt einen sehr, sehr informativen Ticker bei den Kollegen von Welt Online, die also offensichtlich da drin sitzen und Otto Rehhagel angucken, während er da zetert. Und ja, wir werden uns da bedienen bei den Kollegen. Hoffentlich, dass was passiert.
Aber es sollte vielleicht für viele ein Anstoß des Nachdenkens vielleicht mal sein, die so einen Mist machen, dass sie sogar ihre eigene Mannschaft gefährden. Aber das nur nebenbei.
Ja, ganz kurz noch von mir. Gestern gab es die Meldung, die haben wir auch kurz gemacht, dass in Kolumbien ein sehr, sehr ähnlicher Vorfall war in einem Erstligaspiel zwischen den beiden Mannschaften aus der Stadt Cali. Dort haben in der 50. Minute beim Stand von 0-0 die Fans den Platz gestürmt.
Die können sie aber nicht drauf rausreden, dass sie dachten, es wäre vorbei.
Auch in Kolumbien gehen die Uhren wie bei uns, ja. Aber das Spiel wird jetzt nachgeholt und tatsächlich werden die letzten 40 Minuten unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgeholt. Einfach also angepfiffen, nach 40 Minuten wird wieder abgepfiffen.
Könnte man ja mit den 2 Minuten von der Fortuna auch noch machen.
Also wir dürfen gespannt sein, wie das aussieht.
Richtig, genau. So, Jürgen Drews, tschüss, danke Dominik, tschüss. Wir kommen wieder zu dir, Jürgen. Ich denke, wir fangen einfach mal an mit dem Lied, mit dem ihr damals teilgenommen habt. Ja, 76.
Sing, sang, song.
Sing, sang, song. Genau, da gibt's
das war 75. Ach, 75. Das war 75, weil ein Jahr später bin ich wie Phönix aus der Asche damit ein Bett im Kornfeld dann alleine aufgestiegen.
Genau. Ja, genau. Ja, das war, ist interessant. Da gibt's ganz tolle Mitschnitte auf YouTube zu sehen von diesem Lied. Man erkennt dich sogar auch da drauf. Das ist,
Nein.
Doch.
Ja, locker. Sie haben sich gar nicht so sehr verändert.
Mit wem spreche ich denn da? Wer ist denn der Name?
Das ist Rachel Gessert aus unserer Online-Redaktion. Die betreut sozusagen den Facebook-Auftritt und hat da zum Beispiel auch ein paar Links reingestellt. Nee, bei uns im Online-Angebot, ne?
Ich habe den Online-Artikel dazu geschrieben und habe dann auch verlinkt auf die vielen zahlreichen Videos, die es bei YouTube zum Beispiel von den Les Humphreys Singers gibt. Da kann man sie noch sehr gut erkennen.
Und ich kann mich outen, ich habe die sogar selbst noch erlebt sozusagen.
Also live? Du warst bei einem Konzert?
Nein, das nicht. Aber ich habe die, das war eine, also die Les Humphreys, zu denen bin ich in der Disco rumgehüpft.
Ja,
nicht nur. Und meine Tochter steht dann immer und sagt, das kann gar nicht wahr sein. Und ich, doch, das war damals meine Musik.
Es ist ja so witzig, die Musik ist auch heute noch aktuell. Ja. Ich selber singe auf der Bühne und ich singe vor Partypublikum hauptsächlich. Das sind Jugendliche, die meine Enkel zum Teil sein könnten. Und wenn ich da ansinge, Mama, 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 Lou, die wissen nicht, woher es kommt, die Jungen.
Aber die kennen es.
Aber wenn ich sage, die kennen es. Und wenn ich dann sage, Les Humphreys, einige wissen schon wieder, dass die Les Humphreys ist wie betreutes Singen. Das sind ein paar noch von den Alten. und unter anderem auch ich. Und wir machen hin und wieder, also wenn ich Zeit habe, bin ich mit dabei. Wir haben gerade vor kurzem wieder eine Fernsehgeschichte gemacht und so weiter und so fort. Aber lass uns doch mal Sing Sang Song hören, wenn ihr schon da habt.
Genau, machen wir. Also, hier kommt's. Les Humphreys Singers mit Sing Sang Song, der Titel der 75 für Deutschland beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson in Den Haag, glaube ich, war es, gespielt wurde.
Den Haag, ja.
Ja, und leider nicht so richtig vorne landete, aber das hast du ja eben schon erzählt.
Er landete ganz hinten, wie gesagt, er will es auch nicht wiederholen, aber jetzt, wo ich es gehört habe, ich meine, das Piano habe ich ein bisschen vermisst, also Humphreys war sowieso schon arbeitslos in dieser Aufnahme, aber das lag sehr wahrscheinlich daran, dass Ralf Siegel gesagt hat, er hat kein Piano, oder jedenfalls nicht dominant. genannt, hätte man eigentlich machen können, Ad 1. Aber wie gesanglich das rüberkam, John Lawton, der hat die ganz hohe Stimme gesungen, der ist später bei Uriah Heep gelandet, als die Humphreys sich aufgelöst haben, der hat schon alles in Grund und Boden gesungen. Jetzt weiß ich auch, warum ich meine eigenen Sachen, die ich dann gemacht habe, immer so verdammt hoch gesungen habe, weil ich dachte, weil ich kann mich auch erinnern jetzt, dass Les Humphreys gesagt hat, hey, you have to sing high pitch, Jürgen. Du musst da oben in den oberen Lagen singen, weil dann cuttet das, also dann dringt das mehr durch. War eigentlich nicht so gut. War nicht so gut, muss ich sagen.
Aber wenn du das jetzt so hörst, das sind ja 27 Jahre jetzt her, und hörst dir die Sachen an, die morgen dann in Baku beim Song Contest zu hören sein werden, bei manchen denkt man ja, es hat sich nicht unheimlich viel verändert. Ne? Also der Stil, die Anmutung ist immer noch gleich.
Na, denk doch mal an den russischen Beitrag. Die, das ist ja auch betreutes Singen.
Ja.
Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Titel unter die Top Ten kommt.
Aber hallo.
Dieser russische Beitrag. Übrigens finde ich den deutschen Beitrag, der heißt Still. Ne? Still, oder? Ne?
Genau. Roman Lob.
Berichtet mich.
Ja. Standing Still.
Den finde ich so gut. Das ist ein richtig guter AC-Pop-Titel, dass ich gesagt habe, der ist für mich auch ein Top Tenner. Das ist für mich einfach toll. Und der Sänger dort und. Aber was erreicht man dann, wenn man nicht Nummer eins wird? Was erreicht man eigentlich wirklich? Welcher Sänger oder welche Gruppe hat es wirklich so exorbitant geschafft, dass du sagst, ja, ich kann mich erinnern, der hat damals mal, gut, wir wissen alle, aber logisch.
Klar, das wäre auch das Einzige, was mir einfällt. Ja,
Nicole, ein bisschen Frieden kommt man noch drauf. Udo Jürgens, Johnny Logan, Nicole, also da gibt es ja
schon. Ich wollte gerade sagen, Johnny Logan, da würde ich eines sagen, dem hat, finde ich, ich mag jetzt etwas ganz, ganz, ganz Konträres zu der Meinung vieler anderer Musikschaffender sagen, für mich hätte er nur einmal diesen Grand Prix machen sollen, gewonnen und dann nur noch Popmusik machen dürfen. Er ist so doll in diese schlagereske Schiene eingestiegen, deswegen ist das für mich nicht der große Superinterpret geworden, der er eigentlich wirklich ist. Weil da hat ihm, finde ich, der Grand Prix, die Teilnahme am Grand Prix sogar noch geschadet. Meine bescheidene Meinung, ganz subjektiv.
Aber das ist interessant, dass du sagst, ein Kollege ist zu schlageresk geworden. Weil du wirst ja schon assoziiert, dass man sagt, okay, du bist Schlagermusiker. Der Grand Prix hat ja nicht immer diese Schlagerrichtung. Manchmal ist es ja wirklich sehr poppig, manchmal ein bisschen gospelhaft. Da ist ja wirklich viel vertreten, ne?
Das ist richtig. Damals war es ja hauptsächlich Chanson. Deswegen hieß er auch Grand Prix de la Chanson. Genau. Und heutzutage ist es ja alles. Heutzutage hast du ja schon quasi so Heavy-Metal-Anklänge mal. Hin und wieder, ich glaube, irgendwo mal einen ganz wilden Auftritt. Ich glaube, das war Russland sogar. Die sich da verkleidet haben und. Du wusstest eigentlich gar nicht, wen hast du vor dir? Ist es irgendwie Kiss auf einmal in einer anderen russischen Form oder was auch immer? Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege. Das war schon ganz interessant. Also du hast heutzutage alles, querbeet. Damals war es allerdings ein bisschen reduzierter und du musstest schon ein bisschen darauf achten, dass es ist ja ein Schreiber, ein Komponistenwettbewerb mal ursprünglich gewesen. Ist es auch heute noch, aber das nimmt ja keiner mehr wahr. Du musst es halt darauf achten, dass du schon ein bisschen verhaltener da einherkamst und wenn es geht, noch mit gutem Text. Deswegen war aber ja schon etwas, wo du sagst, hey, das ist mal ein bisschen anders, weil das ist ja schon Talmi, also schon seichte Unterhaltung gewesen. Ich sage das jetzt in Anführungsstrichen. Nicht, dass ich erschlagen werde, wenn ich nach Deutschland zurückkomme. aber es ist ja schon sehr, sehr schlageresk gewesen, der erste Titel.
Ja, klar.
Und den hat's deswegen nicht geschadet, weil sie einfach ganz klar und definitiv eine Richtung verfolgt haben und gesagt haben, wir machen das, das, das und kein Grand Prix mehr. Wir haben einmal ein Wettbewerb mitgemacht, so, das ist es auch, mehr nicht.
Wir haben ja, bevor dass wir zusammengekommen sind, hier auch natürlich schon über den Grand Prix geredet und über diesen European Song Contest. Warum ist der so erfolgreich, wenn doch gleichzeitig viele Leute sagen, also bei uns auf Facebook sagen es die meisten, wir hören uns das auf gar keinen Fall an, das ist furchtbar und von vorgestern und wollen wir alles nicht. Aber trotzdem sitzen Millionen Leute vor den Fernsehapparaten in der ganzen Welt, fast sagen wir mal in Europa zumindest.
In Europa.
Warum ist das Teil so erfolgreich?
Es ist nichts unterhaltsamer als Unterhaltung. Und die Unterhaltung ist nur dann eine Unterhaltung, wenn man auch neugierig ist. Und die Neugierde ist da. Was macht jetzt Aserbaidschan meinetwegen? Was haben die für einen Titel, den ich übrigens nicht so toll finde, den Aserbaidschaner? Also ich würde sagen, gut, auch wenn die sich vielleicht gegenseitig da irgendwie wählen sollten, die verschiedenen Länder in diesen Restrikten, über Top 20 kommt der nicht raus. Also das glaube ich nicht. Ich schätze das in den 30ern. Ich schätze. Ja, das ist die Neugierde. Was kann da alles passieren? Dann diese unglaubliche Aufmachung, weil jedes Land, das den Grand Prix über die Bühne zu bringen darf, weil sie das Jahr davor gewonnen haben, legt sich natürlich ins Zeug. Und vor allen Dingen ein Land wie Aserbaidschan, ist doch richtig, dass in Aserbaidschan stattfindet, nicht, dass was Falsches sage. Ne?
Ja, nee, richtig, stimmt, oder? Stimmt.
Ach, ein Glück.
Von uns war aber auch noch keiner da.
Ich würde jetzt da auch hinfahren. Also so als Begleitung, ich würde da nicht auftreten wollen, aber das interessiert mich schon. Allein deswegen gucke ich schon rein. Und dann sagt man, na ja, was wird da schon passieren? Denn das Tragische an einem Grand Prix heutzutage ist ja, dass du den Titel wirklich, das sind ja neue Titel, zum ersten Mal hörst in den meisten Ländern. Denn die Statuten haben sich ja insoweit geändert, dass du den in dem betreffenden Land, oder nee, du kannst den vorher, glaube ich, schon spielen lassen in Rundfunksendern. Ist das nicht so?
Ja, mittlerweile geht das, genau. Mittlerweile geht das, aber es ist natürlich immer noch sehr begrenzt. Also man kennt ihn im Grunde in dem Land sonst nicht so richtig. Ne?
Ja, und damit bist du natürlich dann in einer ganz komischen Situation als Zuschauer und Zuhörer eines solchen Grand Prix. Denn in Deutschland hat man natürlich diesen Still. Ich weiß, dass ich diesen Titel einmal gehört habe, irgendwo auf irgendeinem AC-Sender, auf einem Pop-Sender. Und da wusste ich aber nicht, kein Kommentar. Ich habe nur den Titel gehört und habe gedacht, der Titel gefällt mir. Das scheint ein Hit zu sein, den du noch nicht kennst oder nicht kennen kannst, weil er ganz neu ist. Und das ist ja schon das beste Zeichen. Also ich glaube, dass dieser Titel sich weiterentwickeln könnte, wenn der Sänger
Roman Lob ist das, ne? Genau.
Also, ist nur Lob für ihn. Ja. Also der Typ scheint es drauf zu haben. Also es ist wirklich gut. Ist wirklich gut. Sag ich jetzt mit meiner Erfahrung. Ich habe mich oft genug getäuscht, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Titel international auch kommen könnte, so man die richtige Promotion macht.
Dafür. Ja, mit ein bisschen Glück spielen wir dann nächstes Jahr wieder hier in Deutschland mit dem Grand Prix.
Hey, aber dann mache ich doch nochmal mit.
Dann machst du doch nochmal mit. Der kann doch auch nochmal einschreiben. Der hat auch schon dreimal erklärt, er würde nicht mehr antreten zum Grand Prix, aber macht er bestimmt doch nochmal, wenn du ihn fragst.
Hey, das ist eine Sucht. Das ist eine Sucht. Ich meine,
ja, das Suchtfaktor.
Bitte was? Ja, klar.
Ja, das glaube ich. Das ist, ich glaube, auch aus Zuschauersicht hat das auch einen gewissen Suchtfaktor. Also es hat schon was Ritualhaftes. Peter Orban jedes Jahr ungefähr die gleiche, etwas nölige Kommentarrichtung. aber genau das ist ja das, was wir hören wollen. Ich meine, dafür schaut man sich das an, man guckt, welche Lieder sind da und man möchte so das Drumherum aber so haben, dass man es wiedererkennt, ne?
Richtig. Und wenn man einen Titel irgendwie erkennt und der hat irgendetwas, wo man sagt, oh, das ist ganz gut, sagt man, ach, das war doch gar nicht so schlecht, der Titel. Ansonsten ist das alles Blödsinn.
Und dann kann man sich über die Osteuropäer ärgern, dass sie sich angeblich gegenseitig die Punkte zuschieben und so, ne?
Ja, genau. Aber ich sagte gerade, dann sagt man vielleicht, ja, der Titel war ganz gut, weil, ich wiederhole es noch einmal, das Dilemma eines Grand Prix jetzt, wenn man jetzt mich gefragt hätte, was ist denn so, was finden Sie denn jetzt besser, Herr Dreves, meinetwegen, den so eine DSDS-Sendung, also so, oder Germany's Master's Voice, wollte ich sagen, Voice of Germany, Voice of Germany oder was auch immer, dann würde ich sagen, interessanter ist vielleicht, weil kommerzieller, eine solche Wettbewerbssendung, wo Interpreten Titel, die schon gelernt sind, das heißt, die schon Hits sind, nachsingen. Weil die Titel gehen einem sofort in die Blutbahn. Aber da fragt man sich ja auch, warum schaffen es eigentlich diejenigen, in den seltensten Fällen weiterzumachen? Warum? Weil sie dann neue Titel auf den Markt bringen müssen. Und das ist ja beim Grand Prix anders. Deswegen sagen viele, oh, die Titel gefielen mir nicht so gut. Ja, warum? Weil sie die zum ersten Mal hören. Und einen Titel beim ersten Mal hören, beurteilen zu können, das ist so verdammt schwer. Und das hat auch nicht mehr diesen Unterhaltungscharakter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Unterhaltungscharakter wiederum gegeben, weil halt Leute da irgendwas singen, wo man sagt, das war aber nur richtig, weil das war ja nur richtig schlecht. Weil das Schönste ist ja, eine Meinung zu haben, auch wenn sie negativ ist, weil dann hat man ja eine Meinung. Deswegen ist ja, wie in der Politik, die Opposition oft so lautstark und so populistisch, weil sie ja nichts beweisen müssen. Nicht unbedingt.
Ja, das haben später anscheinend auch unsere Hörer oder Mitmacher hier bei Facebook sich gedacht. Wir haben selten so viele Rückmeldungen bekommen wie heute. Auch wenn sie sozusagen, ich hatte nur gefragt, werdet ihr euch das morgen anschauen, den European Song Contest? Und über 30, inzwischen 40 Leute schreiben zurück und fast alle schreiben, nein, nein, auf gar keinen Fall.
Also ich oute mich, ich werde mir das anschauen, auf jeden Fall. Da gibt es gar keine Verhandlungen. Das muss so sein. Das gehört einfach dazu. Irgendwann Ende Mai ist es immer soweit. Jedes Jahr wird ein bisschen organisiert. Ein paar Freunde, man schaut sich das an mit einem Bier, mit ein bisschen Chips dabei. So wie sich das gehört. Mit Igel macht man nicht.
Ich werde es mir auch anschauen, aber nicht morgen, weil ich lasse mir aufzeichnen, warum ich stehe in der Arena vom Frankfurter Fußballclub.
Ja.
Und moderiere da vor Leuten, die sich um den Grand Prix scheinbar gar nicht scheren, weil um die Zeit moderiere ich da. Hallo?
Heute ist Bruce Springsteen da, das ist ja eine Reihenfolge, Mensch.
Ja. Heute ist Springsteen da. Ja,
heute ist Springsteen in der Arena und morgen du.
Naja, ich meine, ich kann mich doch mit Springsteen vergleichen, oder?
Sicher. Der ist die Vorgruppe.
Ja. Der ist die Vorgruppe, genau. Der macht die Frankfurter schon mal warm.
Oh, wie geil, das wäre ich auch gerne jetzt.
Ja. Muss man denn, wie auch immer. Muss man denn, wenn man Aserbaidschan im Kopf hat und den Song Contest, über die Politik nachdenken oder kann man das ausblenden?
Nee, man soll, ja, na klar kann man es ausblenden. Aber das ist genau dieselbe Frage jetzt mit der Europameisterschaft.
Ja, das haben wir eben auch schon mal.
Wie verhalten wir uns? Wir gucken.
Wir gucken.
Wir gucken mal, weil das, wenn ich jetzt von der Ukraine ausgehe, sicherlich, ich weiß jetzt nicht, ob der neueste Stand der Dinge mir bekannt ist, weil ich jetzt auch selber on the road war und auf Mallorca war und gar keine Nachrichten mehr gehört habe, leider. Aber fährt sie jetzt oder fährt sie nicht hin?
Nee,
sie will nicht fahren, sagt sie. Sie will nicht, genau.
Nee, aber ansonsten sollte man es nicht boykottieren, weil das haben wir schon mal gehabt mit der Olympiade. Mhm. Russland war das, glaube ich, damals, ne? Mhm. Die boykottiert wurde von Sportlern. Was hat uns das gebracht? Nichts. Im Gegenteil, wir machen noch die Ukrainer würden wir noch sauer machen, wenn wir da nicht kommen oder ein paar Abordnungen hinschicken. Also es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Man kriegt es auch so mit und ich glaube, dass man viel mehr erreichen kann, wenn man sich damit auseinandersetzt an Ort und Stelle.
Mhm. Jürgen, ganz kurz zum Schluss noch. Du bist jetzt quasi auf dem Weg, ich habe es eben schon mal gesagt, vom Flughafen zu einem Auftritt. Wo geht's hin heute Abend?
Nach Feldkirchen. Feldkirchen, das ist in Österreich. Ich bin aber jetzt in Zürich, wie gesagt, noch und werde hinfahren. Und dann werde ich heute Nacht noch, so ich das schaffe, weiterfahren nach Frankfurt und mich da ins Bett legen und dann morgen moderationsmäßig Gewehr bei Fuß stehen. Am besten, wir machen eine Großleinwand, wir machen Public Viewing des Grand Prix, da brauche ich nicht so viel zu labern.
Genau, das läuft dann von selber.
Genau.
Ich sage, ja, ich wollte jetzt eigentlich ganz wen anders ansagen, aber lass uns doch mal gucken, was jetzt mal wegen das und das Land gerade
die Großmutter aus Russland machen.
Ja, und dann würde ich Rüdig richtig schön die Sendung mitbekommen. Also ich hätte schon Spaß dran. Klasse. Ist eine echte Fehlorganisation, muss ich sagen. Ja. Wie kann man einen solchen Event zum Grand Prix machen? Das wäre genau, als wenn wir eine Weltmeisterschaft und ein Europameisterschaftsspiel im Fußball hätten.
Da legt man auch seine Hochzeit nicht auf den Tag des Endspiels, das stimmt schon.
So würde ich das auch sagen.
Jürgen Drews war bei uns in der Redaktionskonferenz. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass es noch geklappt hat. Alles ein bisschen eng, aber hat funktioniert. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank nach Zürich. Ja. Und hier in der Redaktion im Studio verabschieden sich Rachel Gessert, Matthias von Hellfeld, Armin Himmelrath und in der Technik hat heute gewirbelt und gezaubert und alles möglich gemacht und dauernd den Telefonkontakt nach Zürich gehalten, Andreas Räder. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Gleich geht's weiter mit Danke Kompakt auch. Und jetzt hören wir nochmal Liz Humphrey Singers mit Mama Lou.
Genau.